Es gibt eine spannende Frage, die sich viele stellen, auch gerade in der jetzigen Zeit. Macht Zeitarbeit oder Leiharbeit überhaupt im Gesundheitswesen noch Sinn? Hat das eine Zukunft? Wie sieht das aus? Was ist da für eine Entwicklung? Was müssen wir beachten? Und da bin ich nicht alleine mit dem Thema heute. Der eine oder andere vielleicht wird auf YouTube schon gesehen haben, oh, der Daniel hat wieder einen Interviewgast da. Wer ist das denn überhaupt? Ich habe heute Carsten Hermes zu Gast. Carsten ist Vorstand auch der Pflegekammer in NRW. Aber auch da würde mich nochmal interessieren, wie die Aufstellung da ist, wie viele Pflegekammern gibt es, wie sind die organisiert. Aber das können wir gleich machen. Dann ist er auch im Vorstand der internistischen, da muss man mal helfen, wie heißt die genau?
Deutsche Gesellschaft für internistische Intensiv- und Notfallmedizin, DGIIN.
Okay. Da bist du auch im Vorstand. Und ansonsten bist du Pflegewissenschaftler. Ja. Und wir sind über einen gemeinsamen Kontakt hier zusammengekommen, haben auch schon im Vorfeld ein Gespräch gehabt, haben auch schon lange jetzt im Vorfeld vor dem Podcast auch drüber gesprochen. Und ich bin mir sicher, dass wir zusammen, gerade mit dir als Unterstützung, hier das Thema Pflege nochmal ein bisschen anders beleuchtet bekommen, auch so, was die Pflegekammern angeht. Und wo ich auch direkt den Einstieg gerne finden möchte, weil die Differenzierung gerade schon bei der Titelfindung, reden wir von Zeitarbeit, reden wir von Leiharbeit, haben wir da einen Unterschied, was ist überhaupt mit dem Wording, finde ich schon ein wichtiges Thema. Und da kommt dann meine erste Frage. Ich kriege das häufig von Kunden gesagt, dass sie die Mitarbeiter, die über die Zeitarbeit kommen, ob das Zeitarbeit, Leiharbeitnehmer, Mitarbeiter sind, die von einem externen Dienstleister kommen, anders abzurechnen sind als die eigenen Mitarbeiter. Das heißt, die haben einen anderen, weiß ich, einen Anteil oder die können nicht zu 100% anrechnen, so wie das bei eigenen Mitarbeitern ist. Ist das so und warum ist das so und wie verhält sich das? Kannst du da vielleicht mal Licht
hinzufügen? Ja, das ist also tatsächlich ein bisschen kompliziert und ich versuche es bestmöglich zu erklären. Also erstmal, es ist so. Tatsache. Punkt. So, was die Begriffe anbelangt, ich bin Pflegewissenschaftler, deswegen erlaubt mir ganz kurz den Ausflug, warum ich die Begriffe unterscheide. Das hat nichts damit zu tun, dass ich den Begriff Zeitarbeit doof finde oder sage, Zeitarbeiter sind schlechte Menschen, ganz im Gegenteil. Die Arbeitsform sagt nichts über den Menschen aus. Wenn ich aber Forschung mache, muss ich die Begriffe unterscheiden, weil die Datenbanken funktionieren auf Englisch und im Englischen unterscheiden wir zwischen Travel Nurses, Agency Nurses und Temporary Worker. So, das soll auch schon an Wissenschaft gewesen sein. Die Finanzierung müssen wir erstmal unterscheiden, bin ich in der Klinik oder bin ich außerhalb der Klinik? Das ist ganz wichtig. Außerhalb der Klinik haben wir kein Pflegebudget. Das ist jetzt für die Pflegenden in der Leih- und Zeitarbeit, die sich da mit der Abrechnung befassen, wichtig. Ärztinnen werden nochmal komplett anders abgerechnet. Bin ich außerhalb, bin ich nicht im Pflegebudget, weil es das nicht gibt. Es gibt aber sogenannte Pflegesatzverhandlungen und in den Pflegesatzverhandlungen sind Personalkosten anteilig mit drin. Und diese anteiligen Personalkosten richten sich nach dem Tariflohn, der in dem jeweiligen Bereich gilt. Sollte der Leiharbeitnehmer, so steht es ja im Gesetz von dem Begriff her, teurer sein, aus Gründen, so können wir gleich nochmal drauf kommen, und das heißt ja nicht, dass er sich die goldene Nase verdient, sondern es sind andere Gründe unter Umständen, dann kann man diesen Aufschlag in Anführungsstrichen als Einrichtung nicht abrechnen mit den Krankenkassen und bleibt darauf sitzen. Bis auf einen Teil, ungefähr 30%, die Overhead sind, die kann man einem Sachkostenkonto zurechnen und in der Leih- und Zeitarbeit ist ja auch Umsatzsteuer drin, wenn ich in der Lage bin, als gemeinnütziges Unternehmen die Umsatzsteuer abzurechnen. Da gibt es ja Fälle von, dann ist es ein durchlaufender Posten. So. In der Klinik ist es anders. In der Klinik haben wir mittlerweile das Pflegebudget. Vor dem Pflegebudget war es so, dass Leih- und Zeitarbeiter immer Sachkosten waren. Also es war ein Gegenstand, wo ich in der Personalverantwortung war und Dienstpläne geschrieben habe für einen großen privaten Träger, war Leih- und Zeitarbeit überhaupt kein Finanzthema im Sinne von, können wir uns das Personal leisten, sondern es wurde immer geguckt, wie hoch sind meine Ausgaben auf der Sachebene? Wie hoch sind meine Einnahmen auf der Sachebene? Zum Beispiel bei Herzklappen, wie viel kostet mich die Herzklappe? Wie viel bekomme ich? Carsten, hast du genug Personal? Wenn nein, kannst du, um dieses Gap zu füllen, solange wir positiv sind, Leiharbeitnehmer einsetzen. Und das hat sich mit dem Pflegebudget dann gewandelt, weil dort ist Pflege aus diesem normalen DRG-System rausgenommen worden und hat einen eigenen Topf bekommen. Viele kennen das vielleicht als den Begriff Sondervermögen. Ist natürlich nicht eins zu eins, aber nur dann, das hat man vielleicht schon mal öfter jetzt gehört in den Nachrichten mit Militär und so weiter. Also wir haben einen eigenen Topf. In dem Topf ist es so, dass Pflegefachpersonen in Festanstellung zu 100% refinanziert werden. Und ich kann theoretisch als Einrichtung auch über dem Tarif bezahlen, über den Tarif einsetzen und über den Personal, Untergrenzen Personal einkaufen, anstellen und habe kein Finanzierungsproblem. Nur der Topf Personal ist halt leer. Deswegen gibt es Leih- und Zeitarbeiter. Und wenn wir dahin schauen, ist es so, dass 70% roundabout, ne? Also es gibt immer irgendwo eine Ausnahme im Gesundheitssystem. Also was ich jetzt erzähle, sind so, es trifft in 95% der Fälle zu. Also wenn jetzt irgendwo ein Controller sitzt und sagt, nee, also bitte nicht Erbsen zählen. Aber 70% sind Personalkosten, die auch zu 100% übers Pflegebudget refinanziert werden, wenn der Leiharbeitnehmer in der direkten Versorgung von Patienten ist. Ja, ich kann ja Leiharbeit auch woanders einsetzen. 30% bleiben dann wieder den Sachkosten zugerechnet, mit der Begründung, dass auch hier Umsatzsteuer drin ist, Overhead und Gewerbesteuer. Und deswegen haben wir immer eine Mischkalkulation. Aber, und das ist auch wichtig, in der Regel ist es so, dass auch in der Klinik, und ich sage in der Regel, weil es Ausnahmen gibt, insbesondere im privatrechtlichen Bereich, wenn ich freie Träger habe, aber wenn ich einen öffentlich-rechtlichen Träger habe, dann kann ich auch hier die Leih- und Zeitarbeit bis auf ein paar Ausnahmen nur so weit refinanzieren, wie mein Tarif es mir vorgibt. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich.
Ich finde das, Carsten, sehr, sehr wichtig, weil es wird ja immer gesagt, die Zeitarbeit ist teuer. Und gerade in der Pflege, und es ist ja auch ein Verbot, immer wieder, dass es auf den Tisch kommt und dass man das fordert. Gut, sind wir uns auch einig, sehr schön, können wir schon Haken dran machen.
Naja, Moment, vielleicht sind wir uns einig in der Aussage, das ist Quatsch, aber vielleicht haben wir unterschiedliche Sichtweisen darauf, warum es Quatsch ist. Also ich sehe das aus pflegewissenschaftlich-betriebswirtschaftlicher Brille. Also auf der einen Seite bin ich kein Freund davon, wenn man regulativ in einen Markt eingreift, weil das in der Regel dazu führt, dass ich mehr Probleme als Nutzen habe. Und wenn wir davon überzeugt sind, dass unsere Lebensform hier der sozialen Marktwirtschaft für uns mehr Vorteile als Nachteile hat, dann sollte ich das in jedem Bereich zulassen. Trotzdem ist es wichtig, und es ist mir ganz, ganz wichtig, das Gesundheitswesen darf nicht profitorientiert sein. Und da gibt's jetzt so, ich sag mal, so einen kleinen Tipping Point. Natürlich muss eine Agentur Gewinn machen. Weil nur mit Gewinn kannst du dich am Leben halten und dein Personal bezahlen. Und Gewinn heißt ja nicht unrechtmäßige Bereicherung. Und neben dem Gewinn ist es ja so, den du in deine Unternehmen steckst und in die Leute, die das Geld bekommen, um ihr Leben zu finanzieren, musst auch du leben. So, machen wir einen Haken dran. Das ist im Krankenhaus genauso. Also auch ein Krankenhaus, obwohl es eine Daseinsvorsorge ist, muss betriebswirtschaftlich betrachtet Gewinn machen, weil ansonsten ist es defizitär, wird Insolvenz, geht vom Netz, sichert nicht mehr die Versorgung. Und hier ist dann die Frage, wie ist dieser Gewinn und wie wird er refinanziert und wem kommt er zu Nutzen? Bin ich also ein privatwirtschaftliches Aktienunternehmen, dann muss ich sagen, findet Carsten Hermes das nicht gut, weil wenn der Gewinn dazu führt, dass ich Dividenden ausschütte, läuft was schief. Führt der Gewinn dazu, dass ich das Gesundheitssystem aufbaue, das Haus renoviere, das Dach richtig halte, in Forschung und Lehre investiere, dann ist Gewinn gut. Und deswegen ist es Quatsch, Leih- und Zeitarbeit zu verbieten, weil der Grund ist ja, ich brauche flexiblen Personaleinsatz. Per Definition sind Personalkosten Fixkosten und betriebswirtschaftlich ist das etwas, was wir nicht wollen, weil wir wollen ja flexibel auf Situationen reagieren. Habe ich also sogenannte Projektspitzen, nehmen wir mal die Autobranche, dann brauche ich ja zum Abfangen jemanden, der kommt, der auch wieder geht. Also ich habe einen festen Zeitraum per Vertrag, wo beide Seiten wissen, da können wir uns drauf verlassen. Und das ist im Gesundheitssystem genauso. Wir haben auch Projektspitzen. Also wir können die Rhythmik des Jahres abbilden und wissen, dass bestimmte Bereiche zu bestimmten Zeiten mehr zu versorgende Personen generieren. Also der Laie wird jetzt klassisch natürlich sagen, im Winter Atemwegserkrankung, so, um ein Beispiel zu nennen. Aber es gibt ganz, ganz viele andere Sachen, die einer Rhythmik des Jahres unterliegen. Das weiß jeder, der schon mal Dienstpläne geschrieben hat. Und neben dem Abfangen von Projektspitzen kann es ja auch sein, dass ich mir Expertise einkaufe. Also ich halte das Verbot auch deswegen für Quatsch, weil immer gesagt wird, das ist ein Qualitätsmakel. Leih- und Zeitarbeiter werden schlechter als die normalen Mitarbeiter und das stimmt nicht. Also ich habe selber Forschung dazu gemacht, ich habe meine Masterarbeit geschrieben, die ist auch frei verfügbar, frei veröffentlicht, Open Access, kann jeder reingucken und mit mir die Daten diskutieren. Und insbesondere für die Intensivpflege, Fach- und Funktionsbereiche und Notaufnahmen, also hochspezialisierte Bereiche mit hochspezialisiertem Wissen, ist es in den Daten nicht abgebildet, dass der Einsatz von Leih- und Zeitarbeiter ein Problem für die Versorgung der Menschen darstellt. Im Sinne von Hygienefehlern, Dekubitus und wie auch immer. Aber die persönliche Qualifikation. Und das ist analog zu den Arbeitnehmern. Habe ich top ausgebildete Leute, egal welche Arbeitsform sie haben. Habe ich natürlich jemanden auf meinem Dienstplan, der unregelmäßig da ist, das kann ja auch eine Teilzeit sein, und oder der Leiharbeitnehmer, dann habe ich andere Probleme aus Personalverantwortungssicht zu lösen. Also jemand, der nur die Hälfte der Zeit da ist, braucht doppelt so lange die gleiche Erfahrung zu sammeln wie eine Vollzeitkraft. Und Erfahrung ist wichtig, damit ich intuitiv mit Bauchgefühl arbeite. Trotzdem, es gibt Bereiche, da wo ich herkomme, aus der Intensivpflege, wo es nicht entscheidend ist, ob jemand 10 Jahre auf dieser Station in diesem Bereich war, sondern es kann manchmal total bereichern und extrem wichtig sein, dass jemand von außen kommt, mit neuem Wissen, mit neuem Input oder auch mit Spezialwissen und dann zum Beispiel sagt, naja, diese Problematik, die wir hier zu lösen haben jetzt, habe ich an anderer Stelle mit anderen Mitteln gelernt zu lösen. Lass uns das mal ausprobieren. Und das ist gar nicht so selten. Und hier ist es wichtig zu verstehen, dass Pflege als Überschrift nicht überall gleich ist, aber in der Regel von denen, die eine Budgetverantwortung haben, als gleich angesehen und eingesetzt werden. Wenn du also mich, Carsten Hermes, nimmst mit 25 Jahren Intensiverfahrung und steckst mich ins Altenheim, dann werde ich vielleicht, wenn ich dort arbeite, im normalen Schichtbetrieb niemanden umbringen, aber ich mache auch keine gute Pflege. Sie ist allenfalls ausreichend, wenn überhaupt. Weil die Versorgung, die pflegerische, komplett anders ist als auf einer Intensivstation. Also es gibt Teile, die sind gleich. Also wenn ich jemanden morgens im Bad helfe, dann helfe ich jemandem morgens im Bad. So, Punkt. Wenn ich jemanden im Bett bewege, drehe, lagere, positioniere, dann mache ich das. So. Und dann auf der Intensivstation hast du ein paar Kabel mehr Technik, mal einen Haken dran. Aber die Idee von, jemand ist da zu Hause und ich komme in das Zuhause und pflege ihn, die Situation, den Alltag und die Familie, ist eine andere als die Akut- und Notfallsituation auf der Intensivstation, im OP oder in der Notaufnahme. Umgekehrt haben wir Altenpflegekräfte, die super ausgebildet sind, die du auch theoretisch auf der Intensivstation in Teilen einsetzen kannst. Aber hier muss man jetzt aufpassen, wenn du 20 Jahre im Altenheim gearbeitet hast, dann kannst du nicht einfach auf die Intensivstation kommen und dort mitarbeiten, nur weil jemand mit einem Personal- und Budgetverantwortung sagt, waschen ist waschen, weil Pflege ist mehr als satt, sauber und trocken. So ein bisschen wie Autofahren. Jeder, der einen Führerschein hat, kann vielleicht Autofahren. Die viel Autofahren, haben mehr Erfahrung. Aber wenn wir jetzt gucken, die Profis im Rallye-Sport oder Formel 1 sind alles Rennfahrer. Und trotzdem kannst du nicht sagen, wer Top-Formel-1-Fahrer ist, ist Top-Rallye-Fahrer oder Top-Rallye-Fahrer ist Top-Formel-1-Fahrer. Das funktioniert nicht. Und beides sind Profis in ihrem Niveau. Und beides sind Extremleistungsträger. Und das ist auch in der Pflege wichtig, wenn ich Leih- und Zeitarbeit einsetze.
Am 1. Oktober startet unsere neue KI Masterclass. Wir zeigen dir, wie du mit Hilfe von KI deinen Recruiting- und Kundengewinnungsprozess optimierst und revolutionierst. Du erhältst Zugang zu exklusiven Tools und Vorlagen. Sei dabei, melde dich an. Bis gleich. Carsten, ich muss sagen, ich habe selten jemanden in meinem Podcast, der so reflektiert und so sachlich und auch richtig analysiert, der das auch mal so ausspricht. Ist uns natürlich in der Zeitarbeit bewusst, dass wir das nicht so bringen können. Lass mich auch kurz noch darauf eingehen, was die Kosten angehen oder warum ich sage, Verbot der Zeitarbeit finde ich nicht in Ordnung. Bin vollkommen bei dir. Von außen regulieren war noch nie gut. Also da sind wir komplett d'accord. Was die Gewinne angeht, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, ich weiß, dass in der aktuellen Situation und auch was die letzten 2-3 Jahre so passiert ist in der Pflege, war ja nicht nur positiv, was die Zeitarbeit angeht, dass es viele Marktbegleiter vom Markt genommen hat,
ja,
die damit keinen Gewinn gemacht haben, sondern ins Minus gegangen sind und dies auch in die Insolvenz dann gebracht haben. Ob das jetzt alles an dem Gesundheitswesen liegt, ob das auch sicherlich Missplanungen und Insolvenzen, die auch da sind, ne? Wenn natürlich auch ein Träger Insolvenz anmeldet, haut das natürlich auch ordentliche Dellen bei uns in der Zeitarbeit dann in das Budget. Und wenn man das ausbuchen muss, ich habe selbst auch eine Insolvenz, die ich erlebt habe bei einem Kunden, das tut weh, wenn du das Geld ausbuchst. Und da war ja gerade Anfang letzten Jahres sind ja 5, 6 große Träger, große Ketten, die in die Insolvenz gegangen sind. Da hat man schon Aderlass betrieben. Und dann ist natürlich auch sehr stark saisonales Geschäft geworden, was ja eigentlich in der Vergangenheit und auch in der Pandemiezeit nicht so stark zu merken war, weil der Bedarf eigentlich kontinuierlich, die ersten 3 Monate ging stark runter, haben wir 30% Umsatzeinbußen gehabt und danach war eigentlich ein bleibender, wachsender Bedarf da, der sich jetzt relativiert hat. Also wir haben viele Monate, wo ich sagen muss, Januar, Februar, März, April, teilweise noch in den Mai, war die Auftragslage sehr, sehr schleppend und schlecht. Und ja, und dann hast du deine Mitarbeiter, du bezahlst die weiterhin. Ja, auch wir haben nicht irgendwie, dass wir auf irgendwelche Töpfe zugreifen können, sondern der Mitarbeiter, der bei uns beschäftigt ist, kriegt sein Geld, ob er Arbeit hat oder nicht. Ja, das interessiert da keinen. Aber es hat immer was mit Management zu tun. Setze ich die Mitarbeiter frei, behalte ich die und weiß, nächsten Monat brauche ich sie vielleicht wieder, aber dann kommt nicht nächsten Monat, sondern übernächsten Monat oder noch 3 Wochen und noch 5 Wochen, 10 Wochen. Und ich beschäftige ihn weiter, weil ich Angst habe, ich kriege den danach nicht mehr. Da muss ich halt auch Entscheidungen treffen. Und das ist halt so, was ich gerade in der Branche da so ein bisschen wandelt und es auch schwierig macht. Aber lass uns doch mal kurz, Carsten, zu den Kosten gehen, weil das sind ja dann eigentlich Kosten, da hat die Zeitarbeit ja nichts mit zu tun, wie eine Pflegeeinrichtung, wie ein Krankenhaus, das buchhalterisch verbucht, wie das bei denen kostentechnisch auch was Mehrwertsteuer angeht, ne? Wir haben sehr häufig in die ambulante Pflege überlassen, dann haben die immer gesagt, ja, Mehrwertsteuer habe ich gar nichts mit zu tun, erstmal durchlaufender Posten, nee, bei uns nicht. Da ändern wir nichts dran. Wer kann denn was daran ändern? Warum kann das da nicht anders gesehen werden? Warum ist das System da so, wie das System ist?
Also das System ist so, weil es an vielen Stellen gewachsen ist und die Probleme, die, ich sage jetzt mal, auf eurer Seite, wenn man das so, also es ist keine Grenze oder Mauer, die ich aufbauen möchte, aber jetzt aus, ich sag mal, buchhalterischer, finanzieller Sicht auf eurer Seite als Betrieb, der vollkommen anders agieren und denken muss als auf der Seite Gesundheitswesen, sind bei uns ähnliche chaotische Sachen entstanden. Wir haben das Sozialgesetzbuch, das wird in 5 und 11 aufgeteilt. 5 ist Krankenhaus, 11 ist ambulante Versorgung. Dann hast du die Kostenträger, also wer trägt die Kosten? Das sind die Krankenkassen und die haben dann auch unterschiedliche Systeme. Und ehrlicherweise muss man sagen, zum Beispiel in diesem DRG-System, ich sage das jetzt mal ganz frech und wenn irgendjemand anderer Meinung ist, darf er mir gerne persönliche Kommentare schreiben. Ich glaube, das DRG-System mit dem angeschlossenen INEC ist irgendwann so sehr kompliziert geworden und aus dem Ruder gelaufen, dass vielleicht noch 5 Leute in diesem Land es in der Tiefe wirklich verstehen. Also ich kann dir manche Sachen erklären und dann steige ich auch aus, weil was wann wie zusammenhängt und was wann wie eine Einnahme oder Ausgabe produziert, da blickt in der Klinik, glaube ich, wirklich keiner mehr durch. Das ist teilweise, greifst du auf retrospektive Datensätze zurück und versuchst deine Zukunft damit zu gestalten, die aber total volatil ist. Wer kann was ändern? Die Frage ist ganz wichtig. Verschiedene Leute. Und zwar einmal, wenn die sogenannte die Politik, also ich sag mal, die mandatierten Vertreter von uns Bürger und Bürgerinnen, tatsächlich sagen wollen, wir möchten die Kosten senken, dann könnten die über Reduktion der Mehrwertsteuer andere Befreiungen nachdenken, die es ja durchaus gibt im gemeinnützigen Bereich, und Gewerbesteuer vielleicht auch nochmal anders sehen und überdenken und sich dann auf diesem Gebiet der Steuern bewegen. Das können weder ich noch du, das ist nicht Wissenschaft, das ist nicht die Klinik, das sind nicht die Arbeitnehmerüberlastungen. Die können das adressieren, aber nicht ändern. Wer kann noch was ändern? Der Markt. den wir beide ja von außen nicht regulieren wollen. Es ist doch vollkommen klar, wenn Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen, dann haben wir im Moment die Situation, hohe Nachfrage von etwas, was nicht in dem Maße vorhanden ist. Pflegerische Fachexpertise. Damit ist klar, der Preis ist hoch. Was passiert dann? Normalerweise im Aldi oder wo auch immer, Lidl, Supermarkt, auf dem Markt, wenn der Preis hochgeht, entscheiden die Verbraucher mit ihrem Kaufverhalten darüber, was passiert. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich die Kritik habe an dem System soziale Marktwirtschaft im Gesundheitswesen. Wir haben keine Verbraucher, wir haben keine Kunden, wir haben in der Regel Patienten und der Unterschied ist die Freiwilligkeit. Ich kann nicht die Entscheidung treffen, kaufe ich mir diese Leistung ein, ja oder nein. Es mag noch Unterschiede im Bereich der Schönheitsmedizin geben, vielleicht, das ist ein anderer Ausflug. Mhm. Natürlich kann man bei manchen Elektiv-OPs darüber nachdenken, dass ich sage, naja, also welchen Preis möchte ich denn jetzt dafür bezahlen? Und ich meine jetzt nicht privat oder Kasse, sondern ich könnte ja, wenn ich Zeit habe, mich damit zu befassen, auch sagen, gehe ich in diese oder diese Klinik, möchte ich es hübsch oder weniger hübsch, zahle ich den Aufpreis oder nicht. Wenn ich da 3-4 Wochen Zeit habe, darüber nachzudenken, um mich damit zu befassen, wäre noch denkbar. Aber in der Regel ist es so, du kommst relativ unmündig in eine Situation, die du nicht möchtest. Wir nennen sie Krankheit und sie beeinflusst deinen Alltag. Und du möchtest deinen Alltag so schnell wie möglich herstellen und du bist in der Situation, keine freie Entscheidung treffen zu können. Und deswegen haben wir eigentlich dieses regulative Verbraucherverhalten an der Stelle nicht. Und da wiederum müssen sich eigentlich alle Akteure mal an den Tisch setzen, ohne sich gegenseitig mit Tomaten zu bewerfen, also Wissenschaft, Anbieter und Abnehmer, und mal darüber reden, was sind denn noch sozialverträgliche Preise, damit alle da vernünftig mit agieren und leben können, dass eine Refinanzierung stattfindet, über welchen Topf oder Bereich und so weiter auch immer, ohne dass andere sich bereichern. Ähnlich wie ich es vorhin sagte, lieber Daniel, ein Betrieb muss Gewinn machen. Der Gewinn muss irgendwie der Allgemeinheit, also Gesundheitsversorgung, zugutekommen. Ich möchte aber nicht, dass der Gewinn dazu führt, dass Dividenden und Aktien ausgeschüttet werden. Das ist dann etwas, das ist nicht in Ordnung. Und ich glaube, dass Menschen wie du und ich, wenn sie am Tisch sitzen mit einem Kostenträger und einer Klinik, durchaus Verträge schließen können, die vollkommen in Ordnung sind. Und alle haben was davon. Und es ist nicht dieses, es geht nur noch hoch. Ne? Also wenn... Ich kann dir auch keinen Stundensatz sagen, das möchte ich auch nicht. Ich möchte keine Zahlen in den Raum werfen. Aber ich möchte sagen, dass für mich gefühlt, ethisch, moralisch und aus pflegewissenschaftlicher Sicht irgendwann ein Preis zu hoch ist für das, was geleistet wird.
Aber warum kommt dann so ein Angebot von den Krankenhäusern mit 1,5 zustande, also Faktor 1,5? Also sind ja Verträge da, also ist ja... Ganz viele Personaldienstleister sind angeschrieben worden, schon seit 1,5, 2 Jahren und bekommen die Info hier, den Vertrag, wenn ihr mit uns zusammenarbeiten möchtet, müsst ihr unterschreiben. Und das geregelt Faktor 1,5. Warum setzt man sich nicht an den Tisch, sondern will das so aufdiktieren und sagen, hier, nimm, weil, Kass, wir müssen jetzt, ich glaube, wir müssen nicht diskutieren, dass Faktor 1,5 nicht wirtschaftlich ist, also das heißt nicht wirtschaftlich, das ist einfach nicht machbar, null, keine Chance. Das heißt, wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, du kannst mir liefern mit 1,5, werde ich diesen Kunden nicht mehr bedienen. Und er gibt einen Versorgungsauftrag von den Krankenhäusern und dann will ich mit einem Dienstleister, der soll mir Personal stellen, der soll doch noch Personal in der Hinterhand haben, ja, weil wenn der ausfällt, soll der direkt da, der soll einen Pool aufbauen, ja, soll quasi jede Stelle doppeln auch. Mhm. Auch das, wie soll das funktionieren? Mal ganz ehrlich, es fehlen 200.000 Pflegekräfte. Wie soll ich die nochmal absichern, dass ich so einen Pool habe und den muss ich auch nochmal absichern? Da frage ich mich, wer sitzt da und wer überlegt sich sowas komplett am Markt vorbei? Das verstehe ich nicht.
Ich verstehe es auch nicht. Also den Faktor, okay. Den du sagst, den kann ich nicht einschätzen. Weil ich sitze nicht auf deiner oder der anderen Seite. Ich bin nicht budgetverantwortlich und ich habe kein Unternehmen. Deswegen über den Faktor als solches möchte ich mich gar nicht auslassen, aber über die Situation, die du beschreibst. Ich weiß, für Nordrhein-Westfalen, es gibt Bereiche, wo das passiert. Es setzen sich Menschen zusammen und schließen diese Art von Vertrag. Also nicht Allianz, sondern Vertrag. Kommt ja so ein bisschen von aus der Vertrag, Vertrauen. Vertrag. Wir machen das. Das funktioniert. Ich kenne auch Kliniken, zum Beispiel die Eisenberg-Klinik in Jena, wenn ich das mal so sagen darf, ist ein öffentlich-rechtliches Haus, ist also keine Werbung für ein Privatunternehmen. Die haben Wartelisten für festangestelltes Pflegepersonal. Die haben überhaupt gar kein Problem. Und da gibt es eine Riesendiskrepanz in diesem Land. Und wie kommt das? Und das ist die Erklärung für deine Situation. Ich erlebe nach wie vor, dass Kliniken oder Einrichtungen im Gesundheitswesen als solches immer noch in einer Denke der 80er Jahre sind, aus einem Elfenbeinturm heraus, patriarchisch organisiert. Wir haben die Macht, das vorzugeben. Wir sagen, was zu tun ist. Wenn wir alle das machen, wird das schon regulieren. So nach dem Motto, dann bietet ihr nicht mehr an, die werden es nicht nehmen und die Leute vor Ort müssen die Arbeit machen. Und im Grunde blutest du damit auf der anderen Seite das System aus. Weil das ist auch, was ich in meiner Forschung festgestellt habe. Warum geht eine Pflegefachperson mit hoher Expertise in die Leih- und Zeitarbeit? Der erste Grund ist nicht Geld. Der erste Grund ist, ich bin mit der Situation vor Ort unzufrieden. So, und nicht mal der zweite Grund ist, die anderen geben mir was, was ich hier nicht habe, sondern der zweite Grund ist die emotionale Einstellung, möchte ich in diesem Bereich bleiben, ja oder nein? Und sie wird mit ja beantwortet, weil Pflegefachpersonen sind Sozialmenschen, Tierchen. Wir lieben unseren Job und wir sind für unseren Beruf im Sinne einer Berufung da und brechen nicht einfach damit. Es gibt Situationen, wo das passiert und die sind wirklich schrecklich. Ich will also gar nicht weg, ich will rein. Und dann suche ich jemanden und eine Situation, die mir das ermöglicht, was in den Einrichtungen des Gesundheitswesens nicht möglich ist. Selbstbestimmung, Selbstwirkung, all diese Faktoren, die vermeintlich durch die Leih- und Zeitarbeit gegeben sind. Und wenn das Haus dir einen Preis vorgibt, den du betriebswirtschaftlich nicht erreichen kannst und deswegen nicht mehr lieferst, und angenommen keiner liefert, sorgt das dafür, dass die anderen eine Arbeitsverdichtung haben, noch weniger Selbstbestimmung, über das Maß hinaus belastet werden, noch frustrierter werden und raus aus der Klinik gehen. Also die schaden sich damit am langen Ende selber.
Warum sind die nicht so selbstreflektiert und sehen das? Also ich mache jetzt 21 Jahre Zeitarbeit und seit 25 Jahren ungefähr habe ich mit Personal zu tun. Führung, alles, was so dazugehört, Einstellung. Da ist doch einfach kurz gedacht, aber brennt denen so der Kittel, dass die keine Zeit haben, darüber nachzudenken, was das für Auswirkungen hat?
Ja, also einmal brennt denen so der Kittel. Und lass mich das auch nochmal sagen, das soll jetzt keine Lobhudelei.
Der Kasach, oder?
Nein, es soll keine Lobhudelei für die Zeitarbeit sein. Also nicht Carsten Hermes von der Pflegekammer.
Ach, können wir ruhig gerne. Carsten, können wir gerne, ist kein Problem. Nein, aber wir machen auch nicht alles richtig. Aber
lass mich diesen einen Punkt bitte einmal machen. Es geht mir nicht darum, dass ich sage, das ist die ultimative Arbeitsform, sondern eigentlich würde es doch gut sein, dass jede Einrichtung im Gesundheitswesen so genial ist, dass die Leute in der Festanstellung gehalten werden. Und trotzdem ist das nicht das Ende der Leih- und Zeitarbeit. Also mit Blick auf 2035, selbst wenn alles 100% läuft und wir haben die goldenen Löffel, sage ich jetzt mal, und das rosa Einhorn ist da und alles ist total flauschig, wird es Leih- und Zeitarbeit geben, weil es bestimmte Menschen gibt, die diese Form der Arbeitsform lieben und brauchen und darin aufgehen. Plus, das System ändert sich ja nicht. Die Rhythmik des Jahres wird bestehen bleiben und ich muss flexiblen Personaleinsatz betreiben. Ja, und das andere, ja, den brennt der Kittel, Teil 1, Teil 2, oh Wunder. Auch darüber gibt es Daten, die kann ich gerne zur Verfügung stellen. Der Personalplanungshorizont in Einrichtung des Gesundheitswesens der stationären Versorgung, sprich Klinik, ist in der Regel 1, 2, nicht mehr Jahre. Personalentwicklung heißt aber eigentlich für mich, für die Intensivstation, 3 Jahre Ausbildung, mindestens 1 Jahr Erfahrung, 2 Jahre Fachweiterbildung und dann angeschlossene weitere Spezialisierung, Praxisanleitung, Studium, was auch immer. Ist also in 7 Jahren habe ich einen Intensivpfleger, eine Intensivpflegerin, eine Fachperson. In 7 Jahren, wenn der Personalentwicklungshorizont nur 1 oder 2 Jahre ist, dann brennt der Baum aber auf beiden Seiten.
Vor allen Dingen, das Interessante ist ja auch, Carsten, wir würden ja auch gerne ausbilden. Ja, also ist ja, wir haben ja erkannt, das Personal wird gebraucht und wir kriegen es ja selber nicht hin. Wie sollen wir 3 Jahre jemanden an uns binden, ausbilden? Wie sollen wir den refinanzieren in der Zwischenzeit? Dann ist er ausgebildet, dann wechselt er vielleicht zum Kunden. Ja, du hast 3 Jahre in den Mitarbeiter investiert und dann geht der und der Bedarf ist jetzt gerade da. Ne? Also so Dinge, ich verstehe auch, dass es die Zeitarbeit immer geben muss, weil es auch einfach mehr Mitarbeiter, Leute haben sich verändert auch Verantwortung, ja, ist ein großes Thema, diese Verantwortung, das hört sich jetzt so an, als ob die Leute verantwortungslos sind, nee, aber sie wollen nicht diese Verantwortung für das ganze Team, für den Erfolg des Unternehmens auch, dass das von ihnen abhängt, ja, wenn sie in Urlaub haben, wollen sie ihren Urlaub nehmen und wollen nicht noch angerufen werden, unter einspringen und die wollen einfach mal Nein sagen können. Das ist halt dieser Druck, der gemacht wird. Du müsst, der und der muss dann mehr arbeiten und so. Das, was gemacht wird, das ist eigentlich so, wo ich immer merke, Zeitarbeit, da können wir helfen, weil wir dann nachfragen und das nicht bestimmen. Und das muss in der Vergangenheit und auch jetzt immer noch irgendwie anders gehandelt werden, dass man da mit einem anderen Druck arbeitet. Und das muss ich auch verstehen, dass Leute das nicht wollen. Dass sie wollen ihren Job machen, 8 Stunden, geben Gas, bemühen sich. Und dann ist auch Feierabend. Dann haben die nämlich Feierabend. Und das haben die häufig. Die wollen nicht ihre Handynummer abgeben. Die wollen nicht noch angerufen werden. Die wollen einfach ihren Job machen, frei sein und entscheiden können. Ich habe mir das 3 Monate angeguckt. Ist schön hier. Aber jetzt möchte ich mal was anderes machen. Und diese Menschen gibt's halt in der Zeitarbeit. Und das sind sehr, sehr viele. Und die haben sich bewusst dafür entschieden, dass die auch sagen können, mal zu, die Rahmenbedingungen haben sich da geändert. Es macht mir keinen Bock mehr. Ich verbrenne da. Und bevor ich das mache und aus dem Job rausgehe, bleibe ich lieber in der Zeitarbeit. Ja, und das ist wirklich Fakt so. Das kriege ich zigfach gespiegelt von Mitarbeitern, von Bewerbern, von Kandidaten, die das feiern. Und du hast ja selbst auch gesagt, dass es nicht nur das Geld ist. Klar, wenn du dann auch finanziell ein bisschen was machst, geht das auch. Aber das ist gar nicht entscheidend, weil derzeit wird ja die Uhr wieder zurückgedreht. Ja, derzeit sind diese Preise am Markt nicht mehr zu realisieren. Das heißt, da ist reguliert der Markt ja auch schon, ja. Die Zeitarbeitsfirmen können nicht mehr so viel zahlen, die Preise gehen dann runter, ne? Dadurch können wir wieder günstiger anbieten. Und so reguliert sich das. Aber immer da von außen einwirken, finde ich, funktioniert nicht. Aber Entschuldigung, war so ein kleiner Monolog, aber muss ja auch mal gesagt werden, das liegt mir echt am Herzen. Ich finde das nicht immer so richtig, was so die Leute so für eine Meinung haben, die Mondpreise, die genommen werden und so. Natürlich gab es da auch wen, der hohe Preise genommen hat, weil er einfach sagt, okay, knapp Mitarbeiter. Entweder du kriegst keinen Mitarbeiter für den Preis oder wir haben einen Mitarbeiter, dem wir auch mehr zahlen müssen. Der kostet aber das. Ja, und das ist natürlich bei einem Topf, der so gedeckelt ist, wo man nicht irgendwie noch weiter Geld rausnehmen kann, weil nicht mehr Geld drin ist, dass das irgendwann schwierig wird, ist auch keine Überraschung.
Das stimmt, aber das sind ja, ich sag mal, ein paar Sachen, die du angesprochen hast, die, ich sag mal, in Summe richtig sind, und bei ein, zwei Sachen bin ich etwas anderer Meinung. Also zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, die wollen nur ihren Job machen, 8 Stunden und dann ist Feierabend. Mag es geben, glaube ich aber nicht in der übermäßigen Anzahl, zumindest in dem Bereich, wo ich herkomme, wo ich d'accord bin. Man möchte nicht mehr Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens haben, weil man sich mit dem Unternehmen nicht identifiziert. Aber das, was du sagtest über das Erfolg des Teams, da habe ich gezuckt, weil Pflegende sind teamorientiert. Und ich erlebe auch Leih- und Zeitarbeiter, genauso wie Festangestellte. Es gibt irgendwo welche, die sind nicht teamfähig. Und es gibt diejenigen, die brauchen das, die mögen das, und zwar wechselseitig. Und die entwickeln auch dieses Team und den Erfolg am Tag, in der Woche, am Ende des Monats, den brauchen die. Und Pflegefachpersonen kommen nicht zum Dienst, legen ihr Hirn in den Spind, arbeiten stupide wie ein Roboter, gehen wieder zum Spind, tun das Hirn rein und sind in der Freizeit. Das funktioniert nicht.
Gut, habe ich vielleicht ein bisschen überspitzt, gebe ich dir auch recht. Das ist auch nicht die einzige Motivation, aber das ist so ein bisschen der Umkehrschluss auch so ein bisschen. Es wird einfach sehr viel Druck auf die Menschen ausgeübt, dass das funktioniert, sagen, dass das gemacht wird, dass sie das nicht mehr wollen. Das ist halt so, und das ist so eine Form und auch eine Selbstbestimmung. Was möchte ich denn überhaupt machen? Ne? Und gerade auch die jüngere Generation, die sind auch ein bisschen anders unterwegs als die Älteren auch, ne? Also sind auch nicht so meine Werte. Und natürlich kann ich nicht den Kopf ausschalten, aber diese Verantwortung. Viele wollen diese endgültige Verantwortung danach noch, ne? Die sind in der Zeit und nehmen Verantwortung, haben auch Spaß daran und machen das gerne. Aber irgendwann muss dann auch mal Schluss sein. Und da wird, glaube ich, dann zu viel der Mitarbeiter vereinnahmt. Und das mögen nicht viel. Ist einer.
Nein, das ist richtig. Also dieses, was du da beschreibst, ist vollkommen richtig. Unterschreibe ich dir. Und das sorgt für Druck auf der anderen Seite in der Festanstellung. Weil ich weiß nicht, ob ihr das wisst als Anbieter. Viele Einrichtungen des Gesundheitswesens, und das weiß ich aus erster Hand, haben die Maßgabe, erst die Leiharbeit einzukaufen, zu verteilen, wie die Leiharbeit es möchte, und dann die Festangestellten drumherum planen. Und das ist grotesk. Das sorgt für Druck im Kessel, weil damit genau das, was die Menschen brauchen, nimmst du ihnen in der Festanstellung weg. Du müsstest eigentlich deinen Dienstplan erstmal so schreiben, dass die, die da sind, glücklich sind, dass die verteilt sind, dass die das machen, was sie möchten. Und wenn du Löcher hast, gehst du mit deinen Löchern an den Markt und sagst, lieber Markt, wer kann meine Löcher füllen? Aber das passiert nicht. Und dadurch kommt dann dieses Gerücht.
Kann ich auch aufklären, warum das nicht funktioniert. Normalerweise bin ich auch vollkommen bei dir. Das ist auch das Ding. So sage ich es auch meinen Mitarbeitern, wenn ich sie einstelle, wenn ich Vorstellungsgespräche habe. Gerade in der Anfangszeit, es fällt ein Mitarbeiter aus, der steht im Dienstplan, der hat verschiedene Dienste, die müssen abgedeckt werden. Und das natürlich Prior 1 ist, wenn ich 10 Mitarbeiter habe und die Auswahl habe, dass ich natürlich versuche, diesen Bedarf 1:1 zu decken. Aber wir sind ja mittlerweile dahin gegangen und stellen Mitarbeiter ein, die uns vorgeben, wann sie welche Zeiten, weil es nicht anders geht, weil sie Kinder haben, Betreuungszeiten, sonstiges. Die haben schon da gearbeitet, die sind Minijobber zum Beispiel, können nur dieses Wochenende, haben letztes Wochenende gearbeitet. Deshalb geht Montag und Dienstag nicht als Beispiel. Geht kein Frühdienst, geht kein Spätdienst, sie kommen nicht dahin. Entfernung, Mobilität, all so Dinge. Und das ist natürlich jetzt so ein bisschen, man hat nur den Mitarbeiter, da will man helfen. Und es ist auch nicht richtig. Und dann kann ich natürlich auch verstehen, dass dann Frust aufkommt, wenn die wirklich die Planung um unsere Mitarbeiter rum machen, ja. Aber ist wahrscheinlich die Flexibilität der eigenen Mitarbeiter ist dann eventuell teilweise sogar dann höher als die Flexibilität der Zeitarbeitnehmer. Aber gerade am Anfang ist es aber wirklich so, und das kriege ich auch immer wieder mit, sagen die, das ist der Dienst. Frühdienst, da brauchen wir jemanden. Und wenn wir dann keine Möglichkeiten haben, dann sagen wir natürlich, wir hätten jemanden für den Spätdienst. Und dann musst du eventuell dann umgeplant werden, weil wir versuchen, unseren Mitarbeiter einen Frühdienst zu kriegen. Wenn der es nicht macht, dann haben wir nur jemanden im Spätdienst und den können wir anbieten. Und das ist halt so ein bisschen, glaube ich, da müssen alle Seiten irgendwie flexibel sein. Aber das kann natürlich zu Frust führen. Aber ursprünglich, so bin ich vollkommen bei dir, ist die Zeitarbeit so entstanden. Es gibt eine Lücke und die schließen wir und nicht um unsere Mitarbeiter wird gebaut. Das ist ja.
Naja, und das andere entsteht, wenn du und dann lass uns vielleicht mal diesen ganzen BWL-Kram Deckel drauf machen und nochmal über, weil du auch gerade sagtest, Verantwortung und Qualität sprechen. Der Punkt ist aber, wenn du einen Entwicklungshorizont von 1 bis 3 Jahren hast, dann kannst du dir kein Team bauen, was diese Flexibilität hat, alles abzudecken. So, wenn ich weiter plane, habe ich das, weil ich habe selber Dienstplan geschrieben, genauso wie du es gesagt hast. Ne? Ich habe die Teilzeit Personen wegen Familie, die kann nur Freitag, Samstag und der eine kann nur da Nachtdienst und ich brauche immer etwas, was das doppelt und spiegelt in meinem Team, damit ich da rolliert arbeiten kann. Und das ist an vielen Stellen völlig, völlig, völlig aus dem Ruder gelaufen und das kriegst du auch nicht in 12 Monaten repariert. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Dass sie nicht die Verantwortung tragen wollen. Ich weiß, was du meinst und trotzdem möchte ich mich hier auch nochmal schützend vor jedem stellen, egal welche Arbeitsform. Pflegefachpersonen sind in der Lage und wollen Verantwortung tragen für die zu versorgenden Personen. Ich weiß aber, dass, was du meinst, wenn Tatsachen vor Ort geschaffen werden, die man selber nicht beeinflussen kann, kommt dieser Frust und diese Hilflosigkeit und dafür möchte ich nicht in der Verantwortung stehen. Ja, vollkommen richtig.
Ja, vielleicht kann ich es nicht so formulieren. Also ich will nicht sagen, das sollte nicht so rüberkommen, dass ich sage, dass Pflegemitarbeiter nicht verantwortlich sind. Blödsinn, ne? Weil die gehen ja in diesen Job rein, weil sie diese Eigenschaften haben, dass sie helfen wollen, unterstützen wollen. Das ist auch wichtig. Die springen auch gerne ein. Ja, also die Letzten, das haben wir ja auch. Wir fragen auch Mitarbeiter und die springen ein. Das machen die, wenn es möglich ist. Aber wir müssen, und da sehe ich unsere Zeitarbeit so ein bisschen als Betriebsrat auch der Mitarbeiter, wir müssen die teilweise schützen davor, dass die nicht ausbrennen, dass da nicht einfach nur gezogen wird an den Mitarbeitern, dass die ja auch Freiräume haben. Und wir müssen auch teilweise für die sagen, nee, du hast jetzt das 3. Wochenende gearbeitet, das geht jetzt nicht mehr. Genau. Ja, das ist wirklich so. Das hört sich jetzt, ich bin kein Samariter oder so. Natürlich verdienen wir Geld auch, wenn der Mitarbeiter am Wochenende arbeitet. Aber das sind einfach Dinge, weil ich da langfristig sehe, weil was passiert denn, wenn ich das weitermache? Dann wird der Mitarbeiter krank. oder entscheidet sich gegen meine Firma und kündigt bei mir, weil er die Arbeitsbedingungen nicht mag. Und da denke ich mir manchmal, sehen die Einrichtungen das nicht? Sehen die Firmen das denn nicht, was sie da gerade... Sie treiben die doch quasi in die Zeit. Aber dann erzählen die noch, ja, und da verdienen die auch noch mehr Geld und können sich die Schichten aussuchen. Die machen noch Werbung für uns.
Natürlich. Und aber ich sag mal, der größte Anbieter der Arbeitnehmerüberlassung ist kein privatwirtschaftliches Unternehmen, sondern die DRK-Schwesternschaft. Können gerne viele Leute, die das jetzt hören, einfach mal reinschauen, warum und wieso. Da gibt es Urteile vom Europäischen Gerichtshof. Also wer sagt, er möchte die Zeitarbeit abschaffen, und dann lass uns mal einen Deckel auf diesen Punkt machen und zur Qualität kommen, der würde die DRK-Schwesternschaft abschaffen, die jetzt gerade eben ganz frisch ganz hoheitliche Versorgungsaufträge für den Katastrophenfall vom Bund bekommen haben. Die DRK-Schwesternschaften haben zusätzliche Aufgaben bekommen, die sie auch historisch schon mal hatten, deswegen sind sie entstanden. Also wer hier ein Regulativ haben möchte, würde das mit abschaffen. Nur mal so als Gedanke zum Mitgeben, dass die Facetten der Leih- und Zeitarbeit multifaktoriell sind. Die Qualität der Versorgung ist mir deswegen wichtig, weil wir in Nordrhein-Westfalen in der Pflegekammer, wo ich im Vorstand bin, wir kümmern uns um Qualitätsindikatoren in der Pflege und die adressieren sich natürlich an alle, die in dem Bereich tätig sind, somit auch an die Zeitarbeit, an die Leiharbeitnehmer, und ist entstanden aus einem Positionspapier, wie wir als Pflegekammer die Leih- und Zeitarbeit sehen. Das Positionspapier müssen wir hier nicht durchgehen, das kann jeder lesen und das können wir hier verlinken und dann ist gut. Bin ich auch sehr gespannt, wie die Menschen da draußen, ich hoffe, dieses differenzierte Positionspapier aufnehmen. Und da waren übrigens alle Fraktionen in der Kammer beteiligt, wer die Pflegebündnisse und jetzt nicht nur die sogenannten Pro-Leute, wie es manchmal dargestellt wird. Und da ist es dann auch so, diese Versorgungsqualität, da haben wir eine überwachende Funktion als Organisation, als Institution. Wir haben das sogenannte Berufsrecht. Das Berufsrecht richtet sich auch an alle und somit auch an die Leiharbeitnehmer. Und das wissen vielleicht viele nicht. Man ist Pflichtmitglied in der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen, wenn man hier lebt oder arbeitet, mit einem 3-jährigen pflegerischen Examen. Also auch die Kollegin aus Sachsen oder der Kollege aus Bayern, der im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung in Nordrhein-Westfalen jetzt nicht nur einen Tag in seinem Leben, sondern wiederkehrend eingesetzt wird, ist Pflichtmitglied der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen, hat aber auch Rechte dadurch. Also man könnte sich dann in dem Fall, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil du gerade diesen Punkt gemacht hast, wenn man, egal ob festangestellt oder welche Arbeitsform auch immer, man diese Situationen erlebt, wo man sagt, hier wird gegen Berufsrecht verstoßen, das ist ethisch, moralisch nicht mehr halt und tragbar, dann kann man sich in Person oder anonym an uns wenden. Und neben dem Straf- und Zivilrecht gibt es das Berufsrecht in Deutschland und wir würden dann berufsrechtliche Ermittlungen starten, bis hin, dass wir in der Lage sind, zu sanktionieren. Was wir nicht können, und das ist ganz wichtig, wir sind nicht die letzte Instanz. Es gibt auch über uns eine Rechtsaufsicht und ein Berufsgericht und bestimmte Dinge müssen in die Rechtsaufsicht und in das Berufsgericht. Also auch dieses Gerücht, wir nehmen jemandem das Examen weg, ist ein Gerücht, wollen wir nicht, können wir nicht, machen wir nicht.
Okay, das ist mir neu. Also wir haben schon im Vorfeld gesprochen. Seitdem weiß ich das, dass es die Pflicht gibt, auch Mitglied zu sein. Und du betonst das auch immer, dass man das ist Recht auch dabei. Das hat, ne, das ist auch wichtig, dass man nicht nur, wenn man Recht hat, hat man auch Pflichten. Alles gut, dass man da auch was Positives noch rausziehen kann. Aber jetzt als Zeitarbeitsfirma muss ich auch, das ist vorgegeben, Mitglied in der Pflegekammer sein. Weil das war mir zu dem Zeitpunkt, wo du es mir beim letzten Mal gesagt hast, neu. Wie werde ich das? Was mache ich da?
Also nicht du als Firma. Das müssen wir, also es kommt drauf an, muss ich jetzt erstmal sagen. Also wenn Daniel Müller seinen Sitz mit seinem Unternehmen in Nordrhein-Westfalen hat und Daniel Müller hat ein 3-jähriges Examen in der Pflege und obwohl du dann Geschäftsführer bist, wärst du Pflichtmitglied der Pflegekammer NRW. Es mag Ausnahmen geben, da gibt es sogenannte Einzelfallprüfungen. Du kannst auch sagen, Entschuldigung, sehe ich anders. Und dann müssen wir das prüfen und dir erklären und darlegen. Und du hast auch hier das Recht, da alle deine zur Verfügung stehenden juristischen Mittel auszuloten, zu überprüfen, ob wir Recht haben. Deswegen, es ist kein Zwang, weil wir sind in einem Rechtssystem, in einem Rechtsstaat. Bist du gelernter Schlosser mit einer Arbeitnehmerüberlassung in Nordrhein-Westfalen, ist die Firma als solches nicht Pflichtmitglied der Pflegekammer NRW, auch wenn du Pflegefachpersonen entleihst. Die Pflegefachperson, die entliehen wird, wenn sie hier lebt oder arbeitet, ist Pflichtmitglied. Wer muss sich um die Anmeldung kümmern? Erstmal gute Nachricht. Wir haben einen Übergang gehabt. Vor diesem Übergang hätte jede Firma die Mitarbeitenden melden müssen. Viele haben das auch gemacht in Nordrhein-Westfalen, die hier ihren Sitz hatten, weil die haben das mitbekommen. Außerhalb von Nordrhein-Westfalen hat man das nicht mitbekommen und dann ist es auch mal untergegangen. Ich will keinem böse Absicht unterstellen im Moment. Und das ist dann nach diesem Übergang ist die Situation so, jeder mit einem dreijährigen Examen, der hier arbeitet, muss selbstverantwortlich sich bei der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen anmelden. Und wenn er das nicht macht, ist das auch ein Verstoß gegen die aktuelle Gesetzeslage. Ja, das muss man sagen. Und das wird auch irgendwann scharf geschaltet. Im Moment ist es noch nicht so, dass wir, ich sag mal, hier den Blockwart spielen und am Klinikeingang stehen und durchzählen, weil wir wirklich andere Sachen im Aufbau zu tun haben und wir möchten über Ergebnisse und Qualität und Überzeugung die Leute abholen und nicht über, Entschuldigung, bist du schon angemeldet? Aber irgendwann wird das kommen, wie in jeder anderen Organisation und Institution auch. Das ist wie im Sportverein. Kannst reinschnuppern, kannst mitmachen. Am Anfang guckt auch keiner, ob du jetzt wirklich den Antrag unterschrieben hast. Aber irgendwann, wenn du regelmäßig da bist, wird auch das überprüft. Und ansonsten kannst du nicht mitmachen.
Wie viel Pflegekammern gibt es? Ist es kostenlos? Ist es kostenpflichtig? Das sind so meine zwei Fragen.
Wir müssen unterscheiden zwischen Pflegekammern und Berufekammern. Wir haben im Moment in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Pflegekammern. Wir haben im Saarland und Bremen eine andere Situation, dadurch, dass dort Berufekammern existieren. Es gab eine Pflegekammer in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, die wieder zurückreguliert wurden. Vollkommener Irrsinn meiner Meinung nach. Und Baden-Württemberg wurde im Aufbau politisch betrachtet gestoppt. Somit haben wir unterm Strich zwei Bundesländer, wo eine Pflegekammer existent ist und am Netz mit den jeweiligen Rechten und Pflichten. Und das ist Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Was kostet das? In Rheinland-Pfalz weiß ich es nicht auswendig. Ich weiß nur, die haben eine Staffelung, die gehaltsabhängig ist. In Nordrhein-Westfalen ist es im Moment kostenfrei, weil wir eine Anschubfinanzierung haben. Um 2026, 27 herum wird es wahrscheinlich so sein, dass wir die ersten Beiträge erheben. Und wir sind im Moment von den Prognosen so, dass der monatliche Beitrag für eine Vollzeitstelle, wenn du Einnahmen aus dem Pflegeberuf hast, das ist ganz wichtig, wir haben ja auch Pflegefachpersonen, die keine Einnahmen haben, Rentner, Berufsunfähigkeit, was auch immer. Wenn du Einnahmen hast, wird der monatliche Beitrag nicht über 5 Euro liegen.
Okay, also erschwinglich. Aktuell kostenlos, irgendwann denke ich erschwinglich. Wir kennen die Gehälter, die Pflegekräften. Aber klar, wenn einer ehrenamtlich oder so, dann müsste man halt auch nach
gucken. Aber habt ihr das ja gerade schon. Und das auch, lass mich das einmal sagen, das ist auch ein Recht. Jeder, der Mitglied der Pflegekammer ist, kann diese Dinge mit beeinflussen. Mitglieder der Pflegekammer können sich zur Wahl für die Kammerversammlung aufstellen lassen und die Kammerversammlung trifft die Beschlüsse zum Beispiel über Beiträge oder auch andere Dinge, die wir regeln. Das ist ein Mehrheitsorgan. Und der Vorstand der Pflegekammer hat diese Mehrheitsentscheidungen umzusetzen. Also ich bin in einer Umsetzungsverantwortung und die Kammerversammlung hat sozusagen, ja, die Anordnung klingt schon, also die Kammerversammlung beschließt, was für die Pflegenden, die hier Mitglied sind, zu tun ist. Und da kann sich jeder reinwählen lassen.
Okay. Jetzt weiß ich aber, Carsten, und das ist wahrscheinlich dir auch nicht neu, dass nicht alle irgendwie begeistert von den Kammern sind. Woher kommt das und warum? So grundsätzlich, ich weiß auch, nicht alle finden den Verband geil, den wir haben, den GVP oder den IGZ vorher oder BAP. Weil grundsätzlich sage ich, wenn jemand sich zusammentut und etwas für eine Berufsgruppe, eine Branche macht, dann kann das ja eigentlich nur positiv sein, ja, weil mit geballter Stimme, mit Kompetenz, man nach außen treten kann, man hat viel mehr Möglichkeiten, mehr Reichweite, mehr Sichtbarkeit. Aber warum wird das bei der Pflegekammer und warum sind auch welche weggenommen worden? Also das muss ja irgendwie da, wer hat denn da Interessen? Wer kriegt das dahin, dass so eine Pflegekammer dann wieder verboten wird? Also ich hole das ja mal so ein bisschen ab. Ich will da nicht so das so stehen lassen, dass das...
Sehr, sehr gute Nachfragen, aber die müssen wir jetzt ein bisschen aufdröseln. Also erstmal, wie kommen Vorbehalte gegenüber einer Pflegekammer? Das ist für mich völlig verständlich. Völlig verständlich. Pflege ist an sich Beruf. Klingelt es bei dir oder?
Alles gut. Ja, es klingelt hier. Dann,
ich habe eine ähnliche Klingel, ich dachte Paketbote, alles gut. Also Pflege.
Ja, ist ein Paketbote, stimmt, aber ich kann es nicht dran nehmen ins Podcast. Das läuft, der bleibt jetzt drin, der muss jetzt da gucken, entweder kommt wieder oder genau. Er klingelt nochmal woanders, vielleicht klingelt es gleich.
Also Pflegende sind nicht gewöhnt, historisch betrachtet, sich zusammenzuschließen und mit einer Stimme zu sprechen. Nur 5% in der Pflege sind gewerkschaftlich und in einem Berufsverband organisiert. 5%. 95% sind gewöhnt, dass jemand anderes für sie Entscheidungen trifft, von denen sie entweder negative oder positive Aspekte haben, also selbst in einer Klinik mit einem sehr guten Betriebsrat, durch eine Gewerkschaft, die wir brauchen. Kammer ist keine Gewerkschaft, ersetzt auch keine Gewerkschaft, ganz wichtig. Bin ich es gewohnt, dass die Gewerkschaft für mich Tariferhöhungen erstreitet, egal ob ich Mitglied in der Gewerkschaft bin oder nicht. Ich habe ein Problem damit. Ich bin nie in eine Gewerkschaft eingetreten und deswegen habe ich auch immer außertariflich verhandelt, weil ich gesagt habe, kein Mitglied, keine Partizipation. Aber das ist meine Einstellung. Ich würde immer sagen, du kannst nur gewerkschaftlich profitieren, wenn du auch Mitglied in einer Gewerkschaft bist. So. Das andere, ist es immer nur positiv? Das weiß ich gar nicht mal. Das ist ja personenabhängig. Und das ist natürlich auch eine Gefahr. Du installierst jetzt ein Organ mit einer gewissen Macht. Und diese Macht ist am Ende des Tages personenabhängig. Also ob wir bestehen und gute Ergebnisse liefern, die uns als Berufsstand weiterbringen und wir werden nicht immer alles richtig machen, weil wir auch Menschen sind, hängt davon ab, welche Personen das in der Pflegekammer NRW mit Leben und Inhalt füllen und wie sehr wir uns, sagen wir, von der eigenen Partikularinteresse zurücknehmen können und für die Profession Pflege denken und da sind. Davon wird das abhängig sein. Und da kommen jetzt natürlich die ersten Zurückhaltungen, weil historisch sind diejenigen, die sich, wenn man das Gesundheitssystem als Ganzes betrachtet, zusammengeschlossen haben, Arbeitgeberverbände, und Arbeitgeberverbände haben andere Interessen als der Arbeitnehmer. Und auch hier wieder historisch in der Klinik, wer ist denn organisiert? In der Regel sind das die Leute mit dem andersfarbigen Kasak. Die haben gelernt, das Standing zu haben, wir sind eine eigenständige Profession. Also die anderen auch, ich möchte keinem vors Knie treten, aber so in Summe 75% auf der Gaußschen Verteilungskurve treffe ich immer wieder auf ehemalige Intensivpflegende oder aus anderen Fach- und Funktionsbereichen, die verstanden haben, ich möchte in einen Berufsverband, ich möchte mich zusammenschließen, ich bin in einer Gewerkschaft, ich kümmere mich ums Team, ich bin Mitarbeitervertreter, ich bin für meine Leute da und schließe auch andere Leute mit zusammen. Und dann haben natürlich andere sehen das und denken, okay, Pflegekammer sind nachher nur die Funktionäre, die ich an irgendeiner Stelle kennengelernt habe. Und deswegen kommt dieses Pro und Contra zustande. Die einen haben sehr negative Erfahrungen mit Pflege schließt sich zusammen und bestimmt über mich. Und andere haben positive Erfahrungen und meinen, das muss wirklich in eine Selbstverwaltung, diese Selbstbestimmung. Und dadurch entsteht dieses Gefälle in den Meinungen, die für mich als Person vollkommen nachvollziehbar sind. Und deswegen war es auch gerade wichtig, dass ich gesagt habe, es ist mein Motto in der Pflegekammer, Pflege findet nicht immer nur am Bett, aber immer für und mit Menschen statt. Und ich muss als Vorstandsmitglied mit meinen Themen inhaltlich überzeugen und nicht mit einer Gesetzeskelle. Und ich muss dafür sorgen, dass das, was ich adressiere, irgendwann auch in eine Umsetzung kommt. Und dafür brauche ich einen Vertrauensvorschuss. Ich brauche den Vertrauensvorschuss, dass das Zeit braucht. Wie ich vorhin sagte mit der Personalplanung, 1 bis 3 Jahre ist irrsinnig kurz. Du und ich wissen das als selbstständig, freiberuflich Tätige. Natürlich möchte jemand, der Pflichtmitglied in einer Kammer ist und sich vielleicht sogar gezwungen fühlt, obwohl es ja kein Zwang ist, weil ich auch Rechte habe, nach einem Jahr die ersten Ergebnisse. Wir haben Ergebnisse, aber vielleicht sind sie dieser einen Person noch zu wenig oder betreffen sie nicht konkret oder sind zu abstrakt. Und deswegen brauchen wir diesen Vertrauensvorschuss, dass es auch 5, 6 oder 7 Jahre dauert. Aber dann, spätestens dann, brauchen wir mehr, viel mehr messbar und positive Ergebnisse als das Gegenteil, damit die Institution und Idee einer Kammer Bestand hat und ausgeweitet werden kann. Damit ist auch beantwortet, wer hat was dagegen und wer reguliert das zurück? Jeder, der keine starke Pflege möchte. Pflege ist die größte Berufsgruppe in diesem Land. Es gibt Schätzungen, dass wir 1,2 bis 1,7 Millionen sind. Es gibt auch einen YouTube-Film, 1,7 Millionen, der ist lustig. Schaut da mal rein. Und wenn diese 1,7 Millionen, ich meine, überleg dir mal, wie viele sind in IG Metall drin? 300.000? Ich habe keine Ahnung, aber man hat ja IG Metall immer so als die größte Zusammenschluss, was die erreichen. Jetzt stell dir mal vor, 1,2 Millionen in diesem Land sind organisiert. Was das bedeutet? Das bedeutet, das gesamte System wird sich ändern. Und zwar so, wie diese 1,2 Millionen es wollen und nicht andere. die Summe dieser 1,2 Millionen demokratisch ist in der Lage, es aus einem arztorientierten Gewinn- und profitorientierten Gesundheitssystem in eine andere Zukunft zu bringen. Und das geht nur, indem wir uns auf verschiedenen Ebenen zusammenschließen. Und da brauchen wir den Dreiklang aus Gewerkschaft, Berufsverband und Kammer.
Okay. Ja, ich stimme dir dazu, aber ich stecke auch nicht so tief da drin. Ich weiß ja, dass einiges ein bisschen kritisch sehen.
Und zu Recht nochmal, das muss ich sagen. Das ist völlig in Ordnung.
Okay, das kann ich hier nicht beurteilen. Will ich auch kein Urteil. Grundsätzlich finde ich solche Sachen gut, aber da wird mir wahrscheinlich der eine oder andere widersprechen und sagen, nee, finde ich gar nicht und das ist nicht richtig und das wird nicht gut gemacht und das wird gut gemacht. Das ist ja immer so. Ne? Gibt immer für und wieder. Übrigens in der Zeitarbeit, wir sind knapp über 600.000 aktuell, sind ja jetzt auch mit dem GVP in dem Verband organisiert. Wir sind damit auch ein sehr, sehr großer Verband, auch mit sehr, sehr vielen Mitgliedern, auch wir. Ne? Unterschätzen oft auch die Möglichkeit und die Macht, die wir auch haben, durch diese Gemeinschaft, dass wir so nach außen dann auch so groß auftreten können und 1,2 Millionen. Wir waren in der Zeitarbeit auch mal über 1 Million. Wir arbeiten daran, dass das wieder in die Richtung geht, obwohl das natürlich wesentlich schwieriger wird durch den demografischen Wandel, dass wir solche Wachstumszahlen hinbekommen wieder. Ich würde mir das wünschen, aber es wird nicht so leicht sein. Und in der Pflege muss natürlich auch noch ein bisschen mehr passieren. Aber
die 600.000 sind nicht nur Pflegende, oder?
Nein.
Wie viel habt ihr, die pflegerisch tätig sind?
Ein bis 2% sind
in der Pflege tätig. Und diese Zahl müsst ihr viel deutlicher machen. Also wenn gesagt wird, es ist ein überproportionales Problem mit der Leih- und Zeitarbeit, sind aber nur 1-2% von euch. Ja, wie viel sind es denn dann vom Gesamtmarkt?
Das ist so, weil wir in Berlin zum Beispiel, kommt ja sehr viele aus Berlin, viele Strömungen aus Berlin. In Berlin ist es etwas anders, da ist es bei 10%, ja, auch nicht in allen Bereichen, aber da so durchschnittlich wird da gesagt, sind es bei 10%. Weiß nicht, wie es jetzt aktuell noch ist, aber in Berlin ist es einfach wär wesentlich strukturierter, auch durch Insito, durch die Möglichkeiten da, die da sind, weiß ich, ist es auch regulierter, ne? Auch das Thema Insito ist nicht ganz, will es ja auch nicht werten oder so, ist keine, aber die Preise sind da etwas transparenter und durch ein Angebot kann man da so genauer hingucken. Also findet schon eine gewisse Regulation da auch statt. Mögen jetzt die von Insito sagen, nein, auf keinen Fall. Aber es ist so ein bisschen in geregelteren Bahnen. Ja, also ich kann sehen, wenn jemand für 70 Euro anbietet oder es bietet jemand für 50 Euro an, da kann ich natürlich dann in so einem Marktplatz dann natürlich eher entscheiden. Ich nehme dann den oder ich nehme den und gucke, kann auch Vergleiche ziehen und sonstiges. Also das ist natürlich darüber dann gut möglich. Aber ansonsten generell Zeitarbeit. Ich habe ja immer den Spaß, wenn ich mit Taxifahrern dann unterwegs bin und die frage ich dann immer, oh, wie viel glaubst du denn sind so prozentual an der Zeitarbeit? Da kommen halt Dinge 10, 15, 20 bis zu 50%. Die kommen regelmäßig. Das denkt auch mein Umfeld, wenn ich die so spreche. Zeitarbeit ist ein Riesending, aber das ist ja 1-2% und in der Pflege waren wir bei 2%. Ja, worüber reden wir, ne? Was ist da, ne? Und das macht das ganze Gesundheitssystem kaputt? Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht, ja? Und wenn wir gar nicht die Möglichkeiten haben, gewisse Dinge haben wir ja auch schon besprochen, können wir gar nicht regulieren, die können wir nicht verändern, die sind einfach, wie sag mal, Gott gegeben, aber die sind halt einfach vorgegeben, die sind so, die müssen so gehandhabt werden. Sei es die Mehrwertsteuer, sei es die Anrechenbarkeit der Kosten, der Investitionen für unsere Mitarbeiter, da machen wir nichts dran. Da müssen sich andere Gedanken machen. Aber die müssen sich mal Gedanken machen. Die sehe ich immer, da passiert irgendwie nichts. So gefühlt passiert da irgendwie wenig bis gar nichts. Und das finde ich halt nicht. Ich sehe das, ich bin in der Branche sehr lange und seit 15 Jahren überlasse ich Pflegekräfte und merke halt, da ist ein Missstand und der wird nicht besser. Aber keiner setzt sich da irgendwie hin und beschäftigt sich damit. Ja, klar, auch Regierung müsste ein bisschen was machen und
ja, aber da haben wir, kann man vielleicht. Da haben wir einen ganz, ganz, ganz kleinen Dissens und ich finde den eigentlich ganz schön, dass der vielleicht jetzt hier so zum Ende so ein bisschen rauskommt. Also du hast ja gerade gesagt, du hättest gerne wieder dieses über 1 Million und den Wachstum und aus deiner Brille verstehe ich das total. Ich würde es besser finden, wenn die Situation, die ich vorhin beschrieben habe, so sehr verbessert werden, dass ihr konsolidiert oder runtergeht, weil dann habe ich auf der anderen Seite aus Sicht der Pflegefachpersonen und aus meiner Forschungssicht das den Frust abgebaut und Leute bleiben eher im festen Team, in der Festanstellung und brauchen die Möglichkeiten, die es vielleicht bei euch gibt, auch dort. Also seht es mir nach, wenn ich sage, dieses Wachstum verstehe ich, aber unterstütze ich nicht. Ich möchte auf der anderen Seite dran arbeiten.
Klar, ist in der Natur der Sache, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich würde mich aber, nichtsdestotrotz würde ich mich freuen, natürlich freue ich mich über ein Wachstum, über Mitarbeiter, die sagen, ja, die Zeitarbeit ist was für mich, ja, ich probiere das, ich mache das, ne, und viele, kommen ja auch viele rein und gehen auch wieder raus und sagen, nee, war doch nichts für mich, ja, wir sind auch nicht für jeden ein Modell, ne, wer eine Langlebigkeit haben will, bei wer immer bei einem Kunden bleiben möchte und da total in das Team integriert werden muss, der ist sicherlich in der Zeitarbeit nicht richtig. Aber wer wechseln will, wer so ein bisschen Veränderung möchte, wer auch ein bisschen mehr diese Selbstbestimmung haben möchte, dass er sagen kann, ich möchte nicht mehr bei dem Kunden eingesetzt werden, ich möchte jetzt bei einem anderen Kunden eingesetzt werden. Rahmenbedingungen haben sich geändert, das möchte ich nicht, ohne den Job zu verlieren. Ja, weil jetzt kann ja nur eine Pflegekraft diese Entscheidung treffen, wenn sie sagt, ich kündige. Ja, und dann muss ich mich wieder in diesen Bewerbungsprozess bereinigen und muss dann wieder gucken und dann weiß ich auch noch nicht, was ich da bekomme, ne? Das ist halt nun mal der Vorteil, den wir einfach haben, weil wir so verschiedenen Einsätzen da haben. Aber klar verstehe ich, dass du möchtest, dass natürlich die Rahmenbedingungen sich in der Pflege verbessern und dadurch auch weniger Leute in die Zeitarbeit gehen, weil die Rahmenbedingungen einfach besser sind und weniger Leute aus der Pflege auch abwandern. Es ist ja nicht nur, dass sie in die Zeitarbeit gehen, sondern auch generell den Pflegeberuf verlassen. Ja, auch das ist ja stark passiert. Ist auch im Gastrobereich passiert durch die Pandemie, sind ganz viele aus dem Gastrobereich und die kriegt man jetzt alle nicht wieder zurück. Ja, jetzt muss man wieder gucken. Die ganzen, die sagen, boah, ich hatte doofe Arbeitszeiten, jetzt gucke ich mal in der normalen Wirtschaft sind andere Arbeitszeiten, da muss ich nicht am Wochenende. Ne? Und das Gleiche ist ja auch in der Pflege. Ja, wir haben ein Dreischichtsystem, wir haben Wochenende, Feiertag. Es ist nicht immer alles realisierbar. Und da muss man noch ein bisschen an der Attraktivität, an dem Arbeitszeitmodell auch arbeiten, dass das dann noch besser und attraktiver wird, weil ich glaube schon, dass die Zeitarbeit auch viel dafür dann beigetragen hat und da bin ich felsenfest von überzeugt, dass wir auch viele wieder zurückgebracht haben in die Pflege und auch in die Pflege reingebracht haben, weil wir dann gesagt haben, okay, ist denn nicht vielleicht auch Alten- und Krankenpflege was für dich?
Genau.
Ja, wo ich viele weitergebildet habe, qualifiziert habe, die dann in den Markt gekommen sind. Aber wir können nur so kleine Sachen, wir können mal 6 Wochen, 8 Wochen qualifizieren, ja, und da unterstützen. Aber diese 3-jährige Ausbildung, die müssen schon Altenheime, Krankenhäuser, ambulante Pflegedienste, andere Einrichtungen, die müssen das machen.
Naja, also das können mit der Ausbildung stimme ich dir zu. Es gibt aber auch Unternehmen, und für die möchte ich eine Lanze brechen, die diese Weiterqualifikation, die Fachweiterbildung durchaus anbieten und unterstützen und damit dann halt auch über 2 Jahre hinweg doppelt bezahlt. Also nicht nur die Personalkosten, sondern auch die Weiterbildungskosten für diese Personen tragen. Also ich kenne Unternehmen der Arbeitnehmerüberlassung in Nordrhein-Westfalen, die von Pflegefachpersonen und nur mit Pflegefachpersonen für den Fach- und Funktionsbereich ausgerüstet sind, sage ich jetzt mal technisch, und sich sehr um ihre Leute kümmern. Das ist ein wirklich sehr zukunftsorientiertes Idee und die gehen auch mit den Leuten in die Fachweiterbildung. Ausbildung geht nicht, aber auch aus verschiedenen anderen Gründen, nicht nur wegen der kurzen Zeit, sondern weil die Ausbildung im Gesundheitssystem und die Ausbildungsfinanzierung ist auch etwas, was wir politisch eigentlich ändern müssten. Dann könnten auch ihr theoretisch ausbilden und würde das wahrscheinlich auch machen.
Ja, also wenn da Möglichkeiten sind, auf jeden Fall gibt's genügend, weil es macht ja Sinn. Ja, es macht Sinn. Und irgendwann werden wir alle älter, wenn alle dann auch oder sind mal krank und brauchen auch, na, es ist auch sehr nahbar. Also jeder kann nachvollziehen, wie man sich auch fühlt, wenn man diese Leistungen auch braucht. Ne? Es ist ja schwierig. Ja. Aber Carsten, dann lass uns zum Schluss kommen. Ich könnte noch stundenlang mit dir sprechen. Wirklich, ich finde das ein sehr regen Austausch. Ich finde dich sehr eloquent, toll, wie du die Dinge siehst, wie du es auch klar ansprichst, auch Positionen beziehst. Finde ich super, sehr, sehr angenehm, war sehr kurzweilig. Wenn der eine oder andere noch Fragen hat, gerne in die Kommentare schreiben oder schreibt mir. Ich leite das auch gerne an Carsten weiter. Setzt euch mit der Pflegekammer auseinander. Ja, gerade die Pflegekräfte, die auch zuhören. Ich weiß, dass auch viele externe Mitarbeiter das auch hören. Und gerade in der Bubble, wenn da Pflege und Pflegekammer drin steht, wird es sicherlich der eine oder andere den Weg hier zu dem Podcast auch gefunden haben. Also da auch gerne dann da melden. Registriert euch derzeit kostenlos. Und ich glaube, die 5 Euro im Monat, wenn das nachher dann 26, 27 dann erhoben wird, ist verkraftbar und bis dahin gibt es auch eine Entwicklung. Bis dahin könnt ihr ja daran arbeiten, ja, wie die Pflegekammer noch mehr für euch steht, noch mehr das verkörpert, was ihr auch vermitteln wollt. Und ja, aber nur mal meckern und nicht mitmachen, das bringt halt nichts, ne? Die habe ich noch nie leiden können. Die immer nur sagen, alles doof, aber nicht mitgemacht haben.
Genau, und deswegen, also die Türen sind offen, auch für kritische Geister, das möchte ich ganz klar sagen. Also wenn man sich konstruktiv mit mir hinsetzt und eine andere Meinung hat, ist das überhaupt gar kein Problem. Ich habe immer nur ein Problem, wie du gerade gesagt hast, wenn jemand einfach um sich schlägt, verbal und gar nicht lösungsorientiert ist und oder Alternativen vorschlägt. Die meisten, die gegen die Kammer sind, haben auch keinen wirklichen alternativen Vorschlag. Und wenn, sind es Vorschläge, wo ich sagen muss, okay, aber das haben wir jetzt wirklich schon mal versucht und das hat nicht funktioniert. Also es würde mich sehr freuen, wenn ich hier vielleicht ein paar Einblicke gegeben habe. Es war jetzt wirklich ein Ritt durchs Thema aus verschiedenen Brillen, BWL, Pflegewissenschaft und so weiter. Vielleicht diejenigen, die auf der Intensiv arbeiten, erlaubt mir kurz die Eigenwerbung, schauen beim EKG-Podcast vorbei oder der Übergabe. Da machen wir auch sehr guten Podcast, fachlich, berufspolitisch. Der EKG ist fachlich, die Übergabe ist an vielen Stellen eine Mischung aus Wissenschaft und Berufspolitik. Und wenn es was zu meckern gibt und oder Lob, das wäre ja auch mal toll, nicht nur in die Kommentare, man findet mich und meinen Kontakt auch im Netz oder gerne über Daniel.
Ja, ich stelle gerne den Kontakt her, natürlich in Rücksprache. Und ja, Carsten, vielen Dank. Können wir gerne wiederholen zu anderen Themen. Ich hatte zum Beispiel noch Social Media, hatte ich mir noch hier aufgeschrieben, ja. Ne, wie das da so ist, ne, das Thema Social Media. Wenn ihr euch fragt, was ist da gemeint, ne, aber Influencer und Social Media in der Pflege, in diesem Bereich, wie man damit umgeht, auch da. Wenn jetzt noch ein Influencer zuhört, ne, zum Beispiel Grüße gehen raus an Sandro P., ne, schon ein paar Mal geschrieben, leider noch nie geantwortet, ne? Ich nehme gerne auch mal einen Pflegeinfluencer hier in den Podcast rein. Wir unterhalten uns darüber, wie das so aussieht. Würde ich gerne mal von quasi Influencer zu Influencer sprechen. Ihr seid gerne eingeladen. Kommt in meinen Podcast und da sprechen wir mal drüber. Also auch das wäre ein Thema. Und ich wüsste sicherlich, Carsten, wenn wir irgendwas Pflege, wenn irgendwas mal rauskommt oder irgendwas Neues in der Kammer ist, auch gerne biete ich da die Plattform, dass wir darüber sprechen.
Genau, wenn sich ja, jetzt viele fragen, warum das Thema und Carsten Hermes, der ist ja gar nicht so auffällig im Netz. Das mag daran liegen, dass ich trotzdem in der Bubble auch meine Finger, Ohren und Augen drin habe. Und so wie du den einen gegrüßt hast, ne, falls Ricardo zuhört, wir hatten Austausch, wir können es gerne ja, auf dieser oder wer auch immer.
Belladonna, auf den habe ich angeschrieben,
und auch nicht geantwortet. Genau, und ich habe schon Antworten, aber deswegen, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber ich glaube, der nächste Schritt, also lass uns mal in einen öffentlichen Diskurs gehen, wer auch immer das da draußen hört und das möchte, hat vielleicht festgestellt, dass ich weder draufhaue, noch immer extrem pro oder dagegen bin. Ich würde mich auch hier freuen über eine sachlich differenzierte Darstellung und Austausch und gerne auch ja, ein konstruktives Gespräch mit kritischen Anmerkungen.
Gut, also meldet euch. Vielen Dank, bereit für Zeitarbeit. Hat mich sehr gefreut. Ist einer der längsten Podcast-Folgen. Also du warst live dabei. Ja? Nee, alles gut. Das ist sonst kann man ja auch mal Cut machen und dann weiß man in einer Stunde nicht mehr, was man erzählen soll in einer halben Stunde. Nee, war hier gar nicht der Fall. Und man merkt vielleicht auch, mir liegt das Thema auch am Herzen, weil ich es jetzt schon so lange begleite und noch merke irgendwie, dass da so viel Unwissen ist und ich mag halt Ungerechtigkeit. Das ist so, auf dem Tod mag ich Ungerechtigkeit nicht. Da bin ich halt immer, dass ich da immer einspringen muss. Und den Eindruck habe ich bei dir auch, Carsten, dass du ein sehr, sehr guter Vertreter dann auch für eine Pflegekammer bist. Behalt das bei, kämpf da weiterhin für. Und man ist ja so ein bisschen auch Pionier dann und hat die Schippe in der Hand. Und ja, du kannst was auf den Weg bringen, was auch nachher Fußspuren hinterlässt. Also da wünsche ich dir sehr, sehr viel Erfolg, wenn ich das begleiten kann, sehr, sehr gerne. Wenn da irgendwas ist, melde dich auf jeden Fall. Wir sind raus. Vielen Dank für eure Zeit.
Tschüss, bis bald.
Abonnieren nicht vergessen. Ciao.
Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.